Was ist deine Lieblingsweihnachtsgeschichte?
Aber Pam, das ist die Hero's Journey.
Das ist wie so ein archetypischer Weg, der immer abgegangen wird. Man muss sich mit dem Schatten konfrontieren.
Diese Heldenreise ist basierend auch, würde ich sagen, definitiv auf dem Prozessmodell von Gurdjieff.
Dann hast du was erlebt. Und das ist das, wo ich finde, wie man eigentlich viel tiefer was verstehen kann, als jetzt nur über den Kopf.
Einfach ein schöner Plauder-Talk zu einem weihnachtlichen Vortag. Finde ich sehr schön. Ja, moin Pam.
Hi, good morning Philipp.
Und hi Barbara.
Ja. Hello.
Hallo Barbara, hi.
Und nein, frohe Weihnachten. Heute ist ein Tag vor Weihnachten und Barbara ist bei uns zu Gast. Wir wollen mit ihr über Geschichten, das Enneagramm und die Zentren und Märchen und verschiedene Dinge, die das Storytelling, das Geschichtenerzählen betreffen, wollen wir mit ihr drüber sprechen. Einfach so ein gemütlicher, ich habe jetzt zwar keinen Glühwein in der Hand, aber es könnte auch ein Glühweinaustausch sein.
Genau.
Ein nettes Gespräch zu Weihnachten.
Beim Kerzenlicht und Weihnachtsbaum.
Genau. Und Barbara ist für uns da eine ganz tolle, ein ganz toller Gast, weil sie selbst in der Welt des Theaters unterwegs ist und natürlich entsprechend mit Geschichten zu tun hat, mit Geschichten erzählen und auch noch dann im Herzzentrum. Wir machen das Herzzentrum voll. Pam die 2, ich die 3 und Barbara die 4.
Ja, absolut.
Genau. Also ja, herzlich willkommen, Barbara. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen.
Ja, also ich bin Theaterregisseurin und schon sehr lange mache ich das, seit 30 Jahren. Ich liebe das, Geschichten zu erzählen. Ich mache auch ganz viel, nicht nur Theaterstücke, sondern Romane für Erwachsene. Ich habe aber auch viel Kindertheater schon gemacht. Also ja, das ist so das, was ich wirklich sehr gerne mache. Zum Enneagramm bin ich gekommen jetzt eigentlich erst vor einem Jahr. Also ich weiß auch erst seit einem Jahr, dass ich eine 4 bin. Und natürlich hat mich das jetzt auch interessiert, mehr noch zu beachten, wie ist das eigentlich mit den Typen in der Literatur, rauszufinden.
Hast du, nur interessenshalber, hast du von Anfang an gedacht, dass du eine 4 bist?
Ja. Also ich habe mehr so gedacht, ich war früher eine 4. Also ich habe mich sehr wiedererkannt in meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit als 4. Ich habe dann gedacht, jetzt bin ich eigentlich mehr so Richtung 7. Deswegen war ich unsicher. Pam erinnert sich noch an das Gespräch. Und ein bisschen war ich auch geneigt zur 6 wegen des Themas Angst. Aber am meisten war ich eigentlich bei der 4 und es hat mich dann auch überhaupt nicht überrascht, als Pam das so gesagt.
Ja. Ja, sehr schön. Ich habe einfach mir brennt auf der Zunge. Was ist deine Lieblingsweihnachtsgeschichte?
Lieblingsweihnachtsgeschichte? Ich glaube, da habe ich tatsächlich als Kind immer am liebsten diese Bullerbü-Geschichten gelesen. Also, wenn die Weihnachten feiern in Bullerbü. Also, das sind so die Astrid Lindgren-Sachen. Kind am liebsten gelesen. Ja.
Die habe ich als Kind auch geliebt. Mm. In Großbritannien, aber ich fand sie immer großartig, ja. Die Figur von Pippi Langstrumpf.
Ja, aber
ich muss gerade selbst überlegen, aber Pam, was ist denn deine Lieblingsgeschichte?
Wahrscheinlich die tatsächliche Weihnachtsgeschichte. Das hat mich immer irgendwie beeindruckt, dass eine Frau auf dem Donkey und hochschwanger und nirgends zum
Übernachten. Tatsächliche, sag mal was dazu.
Dickens, ja, das oder? Ist Mary und Joseph unterwegs und Nowhere to Sleep.
Aus der Bibel.
Und sie ist hochschwanger und das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Also Doch, und dass die, also ich mag das, dass die drei Könige kommen mit ihren Gaben und also das Ganze drumherum war für mich als Kind, ne? Also als Kind hat mir das sehr gut gefallen und hat irgendwie für mich Bedeutung, aber ehrlich gesagt nicht unbedingt eine religiöse Bedeutung, also es war mehr so eine Märchenbedeutung, so, ne? Also ich fand das Bild immer sehr schön.
Und dann jetzt komme ich als maximaler Blasphemist um die Ecke und
jetzt kommt das sage, Leben des Brian, oder was?
Nee, das könnte in die Richtung gehen. Keine Geschichte, kein Märchen. Ich mag die klassischen Weihnachtsfilme, die aber eigentlich keine Weihnachtsfilme sind. Also Die Hard, stirb langsam, der erste Teil, der ist in der Popkultur irgendwann ein Weihnachtsfilm geworden, weil er zur Weihnachtszeit spielt. Ich finde den großartig zu so als Weihnachtsding. Ich guck mir gerne so die Harry Potter Welt an, so über die Winterzeit nenne ich es mal, auch wenn das eigentlich kein Weihnachtsfilm ist. Aber irgendwie so so klassische Weihnachtsgeschichten, damit konnte ich nie was anfangen.
Ganz also wir hatten Phasen natürlich so mit Kindern, wo man hier vom Baum Geschichten vorgeht, also in England nicht, ne? Das macht man ja nun mal in England nicht. Aber hier, so diese, wie heißt es, Frau Holle, diese Geschichten, da hat Axel aus dem Buch vorgelesen für die Kinder. Und also die waren schon sehr, sehr, sehr Feuer und Flamme, eine Geschichte zu hören. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, das waren längere Geschichten und teilweise etwas ernste Geschichten, aber das fand ich immer ganz toll.
Also das nächste, was wirklich eine Weihnachtsgeschichte kommt, aber es ist auch keine Weihnachtsgeschichte, ist Kevin allein zu Hause.
Oh ja, das fand ich aber auch toll. Das ist, da kann man lachen, oder Barbara? Das ist Humor.
Also, ich glaube, das habe ich nie wirklich gesehen. Also es gibt so Filme, die habe ich irgendwie nie geguckt. Aber sowas wie Und ewig grüßt das Murmeltier, ich glaube, das ist auch so ein klassischer Weihnachtsfilm, ne?
Der ist aber auch großartig.
Toll. Ja, aber so richtig die Geschichten, das weiß ich, das spüre ich genau, das sind einfach die Sachen, die ich als Kind toll fand. Die habe ich dann auch meinen Kindern vorgelesen und das ist immer so diese schwedische Winterlandschaft und mit den vielen Kindern und den um Baum tanzen und solche Sachen.
Ja. Also eigentlich Weihnachtsgeschichten voll Freude.
Ja, genau.
Und ich muss leider zugeben, ich war eher die, wo irgendwo Stille Nacht spielte eine Rolle und irgendwelche rettende Engel am Ende spielten eine Rolle und es musste immer der typische, eine Geschichte musste immer so, beginnt positiv an, dann gibt es irgend so ein Problem, dann wird es ganz tief und am Ende werden alle gerettet, so, also das, ob es jetzt die große Liebe ist oder das Haus für die Familie oder.
Aber Pam, das ist die Hero's Journey. Wir haben vor der Aufnahme einmal kurz dieses Wort in den Mund genommen.
Ja.
Das ist die Zusammenfassung der Hero's Journey.
Ja, und das ist auch das Leben. Und das ist eben für mich diese erste Weihnachtsgeschichte, was ich sage, da sind Mary und Joseph und diese Not da drin, ne? Und die Freude über ein neues Baby, aber diese Not da drin, also das, und wie die dann doch geholfen würden und wie sich das alles so entwickelt. Also das ist eben, das ist das Leben, ne? Man kann viele verschiedene Themen nehmen, aber letzten Endes erzählt man so eine ähnliche Geschichte, ne? Erzähl mal was über die Heldens Journey.
Das gebe ich an Barbara erstmal.
Ja, ich weiß darüber nur, dass es eben von heißt der Joseph Campbell, glaube ich.
Joseph Campbell, ja, genau.
Campbell. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Historiker gewesen. Der hat sich mit diesen ganzen alten Mythen beschäftigt und er hat halt herausgefunden, dass in all den alten Geschichten, den sämtlichen Mythologien aus sämtlichen Völkern eigentlich immer ein Erzählschema wieder auftaucht. Das ist wie so ein archetypischer Weg, der immer abgegangen wird, dass ein Held einen bestimmten Weg mit bestimmten Stationen machen muss, um dann wieder am Ende einen Entwicklungsschritt gemacht zu haben. In den Märchen sieht man das ja ganz klassisch, also dass immer einer wird irgendwie wie von zu Hause rausgeschmissen oder wird von irgendwas getrennt oder also es ist immer ein Problem am Anfang, ne? Oder ich weiß nicht, bei Star Wars ist es dann auch da sterben die Eltern oder so. Und dann muss der Held irgendwie raus, er kann gar nicht anders und muss los. Auch Harry Potter ist ganz klar.
Genau dasselbe, ja.
Und dann tauchen bestimmte Stationen auf, durch die er durch muss. Meistens ist dann am Ende halt auch wirklich so eine ganz dunkle Stelle, wo er mit dem Drachen kämpfen muss, mit irgendeinem Monster kämpfen muss. Und am Ende, also wie in die Unterwelt gehen, um dann am Ende auch so ein Attribut zu bekommen, irgendwas, was er gewinnen muss, irgendein Schwert oder ein Kelch oder irgendetwas, um dann wieder aufzutauchen in die obere Welt. Und meistens wird es ja dann am Ende ein König oder so. In den Märchen gewinnt er dann die Prinzessin und dann kommen sie ins Königreich. Und dann ist er der Meister der zwei Welten. Das finde ich so einen schönen Begriff, ne? Also
Master of both worlds.
Ja, man muss einfach in die Unterwelt, um irgendetwas zu erreichen, damit man der Meister von beiden Welten wird. Man muss sich mit dem Schatten konfrontieren, was ja auch in Harry Potter ganz stark dieser Voldemort ist. Ja, und das ist ein tolles Schema. Das kann man wirklich eigentlich auf jede Geschichte anwenden.
Weißt du zu viele, wie viele Stationen es gibt? Weißt du das zufällig?
Ich glaube 12, oder? Ich bin jetzt.
Ja, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das Original ist, die klassischen, dass es 12 sind. Es läuft auf einem Kreis ab, also der eine etwas vereinfachte Version, die aber auch sehr gut funktioniert, ist von Dan Harmon. Das ist der Story Circle, er nannte das früher Embryo. Und er hat diese Hero's Journey noch mal ein bisschen vereinfacht und bei ihm sind das, 8 Bereiche, die man durchläuft. Und da gibt's dann auch eine links, rechts, also was passiert, also vertikal und horizontal Achse in der Mitte des Kreises. Wenn man nach unten kommt, ist was anderes als oben. Wenn man von links nach rechts die Welt wechselt, ist es nochmal anders. Also da gibt es dann viele theoretische Grundlagen für. Aber es gibt so ein paar wirklich klassische Punkte, die jede, wenn man es einmal gesehen hat, gerade in der westlichen, also es ist in asiatischen und östlichen Erzählungen doch nochmal ein bisschen anders, aber gerade in westlichen Filmen und vor allem in Hollywood, die klassischen Hollywood-Filme sind alle nach dem gleichen Schema der Hero's Journey aufgebaut. Und das ist immer ein sehr ähnliches Muster, egal ob es eine romantische Komödie ist oder ein Actionfilm.
Mhm.
Und ein sehr bekannte Trope nennt sich das zumindest in der Filmwelt. Ich weiß nicht, ob du das Wort auch benutzt, Barbara.
Mhm.
Ein Klischee nenne ich es mal. Ist, dass the refusal of the call, also dass man, also man ist in seinem Leben, es passiert, also man, oft erlebt man erstmal, wie ist das Leben dieses Heroes, des Protagonisten in dieser Welt jetzt gerade, und was passiert, ein Moment passiert, in was du ja schon gesagt hast, ein Moment passiert, wo das Leben sich auf den Kopf stellt. Und es geht gar nicht anders, als dass es ein neues, zum Beispiel die Eltern sterben, ne? Ich muss jetzt alleine klarkommen. Oder ich habe irgendwie einen Wunsch, ne? Diese klassischen Wunschfilme. Ich habe einen Wunsch geäußert und der ist wahr geworden. Oder Kevin allein zu Hause, wir hatten das Beispiel, die Eltern sind plötzlich weg, ich bin jetzt irgendwie. Also die allgemeine Welt verändert sich komplett. Und dann gibt es den Refusal of the Call, der fast immer ist. Also jemand sagt, ich sag mal, der Kampf dagegen, dass sich die Welt verändert hat.
Hm.
Ich will diese Geschichte eigentlich nicht bereisen. Ich will zurück in mein normales Leben. Und dann dieser Struggle. Manchmal ist der einfach nur so. Nee, ich will das nicht machen. Und dann sagt jemand einen schlauen Satz und dann so, ja, okay, ich mach's doch. Und manchmal ist dieser Refusal of the Call sehr, sehr lang und sehr groß. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist ganz oft so dieser erste Moment von, lass mich in Ruhe.
Mm.
Und dann geht die Geschichte doch weiter.
Mm.
Und dann gibt es so Klischee-Rollen, so Mentoren. Zum Beispiel Dumbledore, der Mentor von Harry Potter. Und also,
oder,
ja.
Oder.
Und da, Gandalf, der Mentor von Frodo. Also das sind so Klischee-Rollen dann.
Und wer war Emma Thompson dabei? Welche Rolle hat sie? War sie auch ein Mentor, oder?
Emma Thompson?
Ja, in Oh nein.
Sag mir jetzt nichts.
Worüber wir eben. Nein, ich gebe auf. Anderes Thema. Anderes Thema. Anderes Thema.
Kommt gleich der Film.
Ja, ich vermische es wahrscheinlich. Ich vermische es. Sie war vielleicht irgendein Nanny oder sowas. Ich glaube, ich habe gerade was vermischt.
Ja. Also, es gibt ja auch diesen Hüter der Schwelle. Das ist auch mal toll. Man muss eine bestimmte Schwelle überwinden, dann zum Beispiel in die Unterwelt. Dann gibt es da einen Hüter der Schwelle, an dem man irgendwie vorbei muss. So ein Cerberus. Also, das ist toll. Also, das bringt wirklich Spaß, das so ein bisschen besser zu verstehen und dann auch in den Geschichten wiederzufinden. Ja.
Also, auf das eigene Leben zu beziehen.
Das kann man genauso, ach so, das wollte ich sagen. Also es gibt wirklich einen ganz tollen Film, der heißt Finding Joe. Ich weiß jetzt nicht, wie der Regisseur heißt. Das ist im Prinzip ein Dokumentarfilm über genau dieses Thema Heldenreise, wo eben das sowohl, also über Campbell, über die Heldenreise, wo sowohl über die Heldenreise in den als Filmschema oder Geschichtenschema gesprochen wird, aber auch über das Ganze, auf das ganze Leben übertragen. Das ist ein ganz toller, tiefer, sehr berührender Film. Kann man auf YouTube, glaube ich, sogar gucken.
Bestimmt. Ja. Finding Joe. Sehr schön. Also das liebe ich zum Beispiel, nachdem wir darüber sprechen. Natürlich erkenne ich, wenn ihr über diese Heldenreise spricht, erkenne ich diese Punkte, die wir unbedingt auch auf unserem Entwicklungsweg begegnen, mit uns selber und auch mit unseren Teilnehmern und mit Coaches und so weiter.
Ja, und jetzt kommt der, sorry Pam, jetzt kommt der Witz, diese Heldenreise ist basierend auch, würde ich sagen, definitiv auf dem Prozessmodell von Gurdjieff. Also es sind sehr, sehr viele Parallelen zum Prozessmodell da und ich würde fast nicht sagen, fast komplett. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich zu diesem Prozess, also Gurdjieff hat ja die Frage gestellt, was muss ein Prozess durchlaufen? Jeglicher Prozess von ich will einen neuen Job bis hin zu einem Film, bis hin zu einem Entwicklungspunkt, den wir machen wollen mit unserer persönlichen Entwicklung. Was muss ein Prozess durchlaufen, dass es eine vollständige Transformation entstanden ist? Also, dass ich wirklich den Prozess vollständig durchlaufen habe. Und das ähnelt der Hero's Journey fast identisch, würde ich sagen. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut, alles gut. Ich habe nur gehört, 8 Stationen oder 12 Stationen, du sagst auf Prozessmodell. Hast du das auch auf 9 ein bisschen?
Ja, das ist, also es ist ein bisschen, es ist einfach eine vereinfachtere Version. Prozessmodell ist halt super kompliziert oder kann sehr kompliziert sein, wenn man wirklich da in die Theorie reingeht. Und das ist einfach eine einfache, in ganz leichten Worten benannte Hero's Journey, ohne allein das Enneagramm-Symbol des Prozessmodells ist ja schon kompliziert. Also diese Komplexität ist da nicht drin.
Das ist einfach nur die von Dan Harmon.
Das von Dan Harmon ist der Story Circle, das sind 8 Punkte und bei Campbell vermuten wir gerade 12, also genau. Aber es ist letztendlich ein Kreis, also es wird einfach immer als Kreis dargestellt.
Ja, also what goes around comes around fällt mir dazu ein, was ich ja sehr, sehr früh in Buddhismus irgendwie hatte, ein hoher Wiedererkennungswert für mich. Ist es nicht interessant, was springt einem an, wenn man auf diese Lernweg ist, auf dieser Entdeckungsweg ist, was springt einem an, dass wieder dieser Zufall, so wie du ein bisschen beschrieben hast, die Arbeit als Regisseurin, Barbara, hast du immer mal erklärt, das ist auch so ein bisschen Zufall und der richtige Zeitpunkt und wer ist dabei und welche Mentoren findest du und so weiter. Und es ist irgendwie doch im Leben, also auch mit unserem Entwicklungsweg, die wir immer wieder beschreiben für unsere Teilnehmer, Coaches und so weiter, auch für mich selber, ich kann es einfach, es ist einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also da ist irgendwas, was sich einfach wiederholt. Und es muss sich wiederholen, weil wir kommen nicht nur linear weiter, wir brauchen auch die Vertiefung. Und das, glaube ich, ist immer dieses what goes around, comes around. Und der Sinn im Buddhismus ist, what goes around, comes around, wenn du es noch nicht erlöst hast, noch nicht gelernt hast, was für dich dran ist, dann kommt es einfach wieder in deinem Leben.
Hm.
Déjà vu. Hm. Ach, schon wieder? Das Thema schon wieder?
Hm.
Es heißt einfach, wir haben es noch nicht so richtig gelöst.
Mhm.
Wir würden vielleicht heute sagen, unser Schmerzkörper hängt noch dran an das Thema oder unsere Programmierung hängt noch an das Thema oder unser Enneagrammstil, die Programmierung, die Konditionierung bringt uns immer wieder zu dem Thema. Aber es ist auf jeden Fall ja sehr interessant zu sehen, wie es einfach für uns allen stimmt. Es hat auch was Beruhigendes, oder?
Ja,
absolut. Beruhigendes, ne? Unbedingt.
Ja.
Barbara, was hast du denn so, oder wolltest du was anderes sagen?
Nein, ich wollte jetzt darauf Bezug nehmen, was Pam gesagt hat. Das
ja.
ist ja gerade das Schöne an den Geschichten, also weshalb ich auch diesen Beruf mache und gerne Geschichten benutze sozusagen und erzähle. Man kann sehr viel verstehen, aber auf einer ganz anderen Ebene als intellektuell. Also wenn man eine Geschichte als Theaterstück oder als Film erzählt, dann vermittelt die sich ja auf poetische und berührende Weise. Das heißt, du verstehst, wenn sie dich berührt sozusagen, dann verstehst du etwas auf einer ganz anderen Ebene als im Kopf. Und dann hast du eine Erfahrung gemacht. Also wenn du einen tollen Film gesehen hast, selbst sowas wie Star Wars oder so, und du lässt dich tief ein auf das, was da passiert. Das ist ja auch ein Individuationsprozess, wenn man so will, diese ganze Begegnung mit dem Vater und so weiter. Dann hast du was erlebt. Und das ist das, wo ich finde, wie man eigentlich viel tiefer was verstehen kann, als jetzt nur über den Kopf. Und mir liegt das sowieso, ich glaube, als Stil 4 liegt mir das, alles, was symbolisch ist, alles, was mit Schönheit, Poesie und bunten Farben zu tun hat. Aber das finde ich eben daran interessant. Und es ist eine Sprache, die jeder versteht, ob er was über das Enneagramm weiß oder über irgendwelche Prozessmodelle weiß oder nicht. Alle können das verstehen und aufnehmen, auch egal wo auf der Welt, glaube ich.
Und du sprichst darüber, dass es eine Wirkung hat.
Mhm.
Immer wieder zu diesem Thema kommen, was funktioniert, was hat Wirkung in meinem Leben? Und unbedingt, also Zeit zu verbringen mit Geschichten und mit Filmen und eben, ja, also Musik und alles, was auf der Bühne für mich auch, Ballett, Tanzen und so weiter, oft mehr eine Kombination von, es erhöht oder vertieft oder intensiviert diese Wirkung.
Mhm.
Und ja, es ist einfach großartig, wie viel Kreativität, welche Möglichkeiten es gibt, Geschichten zu erzählen und dabei wirklich richtig zu lernen. Also ich glaube, in der Schule würde es viel besser klappen, wenn die Biologie, Physik, Geschichte auf jeden Fall mit Geschichten einfach zumindest zur Hälfte mit integrieren.
Mm.
Es würde doch ganz anders wirken im Sinne von erstens Fakten schon ein bisschen an Bord nehmen, aber schon auch dieses Begreifen, wie es war, in diese Phase zu leben, in diesen Krieg, begreifen, wie die Wirkung von bestimmten Physikexperimenten und so weiter in unser Leben wirkt. Also Storytelling ist schon sehr mächtig im Sinne von Wirkung haben. Ne?
Ja, und ich meine, warum ist das so? Weil wir nur Veränderungen bewirken können durch Emotionalität.
Genau.
Das ist der Unterschied. Also eine Geschichte emotionalisiert uns, Musik emotionalisiert uns und ohne diese Emotionalität kann Veränderung nicht passieren, weil ne, wir sind ja kurz vor dem Neujahr, also Neujahresvorsätze. Ich weiß nicht, ob ihr welche habt, aber wenn man die sich einfach nur im Kopf erdenkt und keinen emotionalen Bezug zu diesem zu diesem Neujahrsvorsatz hat, dann wird das nicht passieren. Dann wird das ein Vorsatz bleiben, der am 1. Januar, 2. Januar schon wieder vorbei ist. Aber wenn man eine Emotionalität in diesem Vorsatz mit hat, wenn man den Körper mitnimmt, wenn man die Emotionalität mitnimmt, als Anker für etwas, für eine Entscheidung, dann ist es ganz klar, dann verändert sich auch was.
Kannst du da ein Beispiel geben, damit wir verstehen, was du oder unsere Zuhörer verstehen, was du meinst?
Ich habe tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel erst vor kurzem gehabt im Seminar. Üblicherweise ist es ja so, dass wir, das war im Wachstums, nee, warte, Coaching-Ausbildung. Üblicherweise ist ja so, dass wir immer mal wieder für die Pausen so ein bisschen Süßigkeiten auslegen. So ein bisschen Schokolade, ein bisschen Gummibärchen. Und weil ich ja sowieso, wer den Podcast gut verfolgt, kennt mein Problem mit Zucker und all diese Sachen, Zuckersucht. Und ich dachte mir, ich lag am, also noch vor dem ersten, wir reisen immer einen Tag vorher an, Mittwoch. Ich lag mittwochs im Bett und habe mir gedacht, okay, dieses Mal greifst du nicht in die Kiste, ne? Du isst davon nichts. Okay, habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt so entschieden, ich esse davon nichts. Am nächsten Tag, erste Pause, was passiert? Da liegen Lebkuchen rum und ich dachte mir, ach, Lebkuchen hatte ich noch nicht dieses Jahr, ne? Warum nicht? Ich nehme mal einen, esse das und dachte mir so, ja, gut, hast du dich halt, ne, nicht so richtig entschieden, isst du mal einen Lebkuchen. Und dann kam noch der zweite und dann noch hier und ein Stück Schokolade und noch zum Tee und keine Ahnung was. Und dann war ich in der Mittagspause kurz auf dem Zimmer, habe mich kurz aufs Bett gelegt, um so für 5 Minuten die Augen zuzumachen. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und dachte mir, was war das eigentlich gestern für eine Entscheidung, die du getroffen hast? Das war einfach ein Witz, das war keine Entscheidung, das war einfach nur, du hättest es gerne dir im Kopf gewünscht, dass es passiert, aber das war keine Entscheidung. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt erdest du dich, du liegst auf diesem Bett, du erdest dich, du machst willentlich, du aktivierst dein Bauchzentrum, du machst eine Körperpraxis und du entscheidest dich klar und körperlich, dass du dieses Wochenende keine Süßigkeiten mehr essen wirst in diesem Seminar. Und so war es dann auch. Ich habe den Körper mitgenommen, ich habe mich emotional damit mitgenommen, ich habe Klarheit, ich habe Bauchzentrum mitgenommen und dann war das eine Entscheidung, eine ehrliche Entscheidung und nicht ein, oh ja, es wäre doch schön, wenn ich dieses Mal nicht Süßigkeiten essen würde. Das meine ich mit Emotionalität.
Du hast deinen Wille aktiviert und was würdest du sagen, ist die Emotion dabei, die eine Rolle gespielt hat?
Ja, Wut. Also,
Wut. Also, die aktive Bauchenergie.
Wut ist ein Wort, das natürlich in dem Kontext nicht passt, aber für uns ist es ja Lebensenergie, passt. Bauchenergie, aktive, ne, der Wille, die Wut, die Wut ist im Wille fast 1:1 enthalten.
Ja.
Das war aber für mich
die Wut war drauf, dass du dir den Gedanken vorhattest und bis erste Pause hattest du schon 4 Lebkuchen gegessen. Richtig? Das war die Wut darauf, dass du es nicht eingehalten hast?
Zuerst war sie im kritischen Ich in mir drin. War sie verpackt in Kritik. Oh, wie hast du es wieder
geschafft? Hast dich fertig gemacht, ja.
Genau. Und dann habe ich sie eben gespürt, transformiert, mich geerdet und habe sie dann als genutzt, um diese Entscheidung wahrhaftig zu treffen. Ja. Und das war zum Beispiel eine Geschichte, die man verfolgen konnte.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Also ich habe in letzter Zeit öfter mal, dass die Wut kann man unheimlich gut aktivieren, richtig bewusst aktivieren. Auch ein Thema ist, wir sprechen über Angst. Wir sprechen über soziale Angst, eher im Herzzentrum, eher diese ganze Image- und Wertthemen, die Angst machen oder Verlust davon Angst machen. Aber Angst haben wir alle an irgendwelchen Stellen im Leben. Und wenn wir genug Angst haben und genug erlebt haben, dass wir Angsthasen sind und irgendwas nicht umsetzen und nicht tun, was wir eigentlich tun wollen, aber wir tun es nicht aus Angst. Wenn wir das oft genug erlebt haben und dieses what goes around comes around, was unglaublich hilfreich ist, ist wütend auf die Angst zu sein. das ist echt ein guter Schlüssel, um weitergehen zu können. Ne? Also wir können Wut aktivieren für uns, um die Angst. Mein Bild ist immer, wenn du Wut wirklich aktivierst, das spült die Angst durch, wie so durch ein Rohr. Die Angst wird rausgespült, weil es ist doch meistens so, eher kindliche Ängste oder einfach, ich traue mich noch nicht. Also wir blockieren uns mit der Angst. Es ist nicht so sehr, dass wirklich was Schlimmes passieren kann. Ne?
Ja, wenn wir in der Hero's Journey sind, ist das der Moment, wo, was Barbara gesagt hat, ne? Dieser ein Wesen irgendwo im Untergrund, das wir bekämpfen müssen. Im Prozessmodell wäre es der Sprung von 4 zu 5, von Stil 4 zu Stil 5. Ja, genau.
Ja, wo man den Drachen bekämpfen muss oder wo man wirklich das hört sich dann immer so fürchterlich an in den Märchen oder auch in den Filmen, die Kinder so mögen, wo die Erwachsenen oft sagen, das ist doch viel zu brutal, aber wo irgendwas totgehauen wird. Ja. Das ist aber genau die Energie. Ich glaube, die kommt eben oft aus Wut. Also in meinem Lieblingsmärchen Froschkönig muss die Prinzessin die Kröte, die immer in ihr Bett will, vor Wut, weil sie die so ekelhaft findet, gegen die Wand schmeißen. Und nur durch dieses gegen die Wand schmeißen wird die Kröte erlöst und da steht wieder der Prinz. Also das ist zum Beispiel genau so eine Geschichte, wo Wut...
War Froschkönig nicht das, wo die geküsst werden muss, der
Frosch? Vielleicht auch. Ich glaube, das ist eher die gemilderte Variante. Also,
wahrscheinlich.
Ich glaube, eigentlich ist das Märchen so, der Frosch wird ja immer unverschämter. Ne? Der will ja Der bringt ihr ja die Kugel zurück, die goldene Kugel ist in den Brunnen gefallen. Das ist sozusagen ja der Beginn der Reise. Sie verliert ihre goldene Kugel, ihr Wesen, ihre Unschuld, was das auch immer alles ist. Und dann klopft ja an die Tür der Frosch und sagt, ich habe die goldene Kugel, jetzt will ich aber an deinem Tisch sitzen, von deinem Teller essen, ich will mit in dein Schlafzimmer gehen, ich will mit in deinem Bett liegen. Und es wird immer unverschämter, dieses Wesen da aus dem Schattenreich. Und irgendwann wird die Prinzessin eben so sauer, dass sie ihn gegen die Wand klatscht. Und dann steht da der Prinz. Und das ist auch eine tolle Geschichte. Über Wut und wo
ja, dann ist das nicht interessant, weil nicht diese liebe, nette, freundliche mit einem Küsschen befreien.
Ja, ja.
Was ja im echten Leben selten ganz so funktioniert, sondern mit richtig aktive Energie Wirkung haben wollen, die Wut auslassen. Ja, also irgendwie gefällt mir das ganz gut. Mhm. Ich kenne die Version nicht, Barbara. Also ich kenne nur den Kuss, den Frosch-Version.
Ja, das sind dann immer so die weichgespülten Versionen, die sich dann so halten im kulturellen Bewusstsein. Aber eigentlich ist es mit dem an die Wand schmeißen.
So habe ich das gemerkt. Gerade die nordischen Autoren haben ja richtig brutale Märchen gemacht.
Natürlich.
Ne? Die sind ja hoch brutal, also emotional auch brutal. Das
Ja.
Wie ist es denn, du hast ja auch gesagt, Barbara, dass du dich als in deiner Enneagramm-Reise auch so ein bisschen damit beschäftigt hast, so die verschiedenen Geschichten oder Märchen auch so ein bisschen durch die Linse der Stile so oder durch die Zentren zu betrachten. Hast du da was gefunden? Was hast du denn da so gefunden für dich? So, zumindest muss ja nicht jetzt genau stimmen, aber so erste Gedanken dazu.
Ja, ich habe natürlich sofort so durchgecheckt, was ist mit den Figuren von den Romanen oder Stücken, die ich selber schon gemacht habe. Da ist mir aufgefallen, dass der Stil 4 ist viel vertreten in der Romanliteratur des 19. Jahrhunderts. Das sind dann eben so Frauen wie Madame Bovary oder Anna Karenina, also diese schrecklich viel zu früh an irgendwelche langweiligen Männer verheirateten jungen Frauen, die dann irgendwie vor sich hin vegetieren in irgendeinem Provinznest und sich zu Tode langweilen und dann auch krank werden, depressiv werden und gleichzeitig Romane lesen und sich erträumen, ein viel schöneres, viel aufregenderes Leben. Und meistens sind die auch wunderschön und werden von vielen begehrt. Und dann haben sie Affären. Also Madame Bovary stürzt sich dann ja in irgendwelche Affären mit Männern, die sie dann auch teilweise versucht zu halten durch luxuriöse Geschenke mit Geld, das sie gar nicht hat. Also die hat überhaupt gar keine Bodenrealitätshaftung so. Und das endet ja auch dann immer alles ganz furchtbar tragisch mit Selbstmord, jetzt bei Madame Bovary durch Verschuldung und bei Anna Karenina Selbstmord, weil sie einfach auch dann gar nicht rauskommt aus diesem, was sie sich so rein verstrickt hat, weil man sich zu der Zeit ja auch noch gar nicht so einfach scheiden lassen konnte, ne? Also das ist mir also aufgefallen, es sind viele Viererfrauen, die vielleicht auch einfach interessant sind oder dramatische Geschichten hergeben. Und was mir auch sehr, also was mir eingefallen ist, ist die Geschichte der Zauberer von Oz. Die kennt ja wirklich, glaube ich, jeder, auch durch diesen Film mit Judy Garland, die ja auch, glaube ich, eine Vier sein soll. Diese berühmte Darstellerin.
Das weiß ich nicht. Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Und das ist auch so eine Heldenreise, würde ich sagen. Und da fand ich, als ich das durchdacht habe, das fand ich ganz toll, weil da ist nicht nur jetzt ein prägnanter Stil zu sehen, sondern eigentlich die ganze Enneagrammwelt kann man da drin, wenn man will, auch ablesen. Weil diese Dorothy, die wird ja durch so ein Tornado von zu Hause weggeweht und mit ihrem Haus, zusammen mit ihrem Hund, in dieses Land Ost geweht. Und da erschlägt das Haus ja als erstes mal irgendeine böse Hexe. Die hat dann, die ist tot und hat so rote Schuhe an den Füßen. Und die sind dann wie durch Zauberkraft plötzlich an den Füßen von diesem Kind. Also dadurch ist sie was ganz Besonderes plötzlich und wird auch erstmal gefeiert von den Zwergenvolk, was da wohnt, weil sie die böse Hexe erschlagen hat. Und dann will sie aber ja wieder nach Hause, also wie zurück zu ihrem Ursprung. Und was ich ganz toll finde in der Geschichte ist, da muss sie, kriegt sie gesagt, ja, da musst du zum Zauberer von Oz und der sagt dir dann, wie du wieder nach Hause kommst. Und da muss sie diesen gelben Weg entlang und weiß immer nicht, wo sie lang muss und trifft dann diese drei Gefährten. Das erste ist die Vogelscheuche. Das ist ja einer ohne Gehirn. Also der ist traurig, weil er so nicht schlau genug ist. Der hätte so gerne ein Gehirn. Und dann trifft sie den Blechmann. Der ist traurig, weil er kein Herz hat. Also kommt das Herz dazu. Und dann trifft sie den Löwen, der ist traurig, weil er keinen Mut hat. Also ein feiger Löwe. Und
kommt erst Bauch.
Ja, absolut. Ja. Die treten da persönlich auf so. Und dann erleben die halt ganz viele Abenteuer, wo sie ganz viele Hexen noch bekämpfen müssen und so. Und eigentlich zeigen sich diese drei Gefährten immer als total. Die haben diese Stärken, also die Vogelscheuche ist schlau und der Blechmann hat ganz viel Mitleid und der Löwe ist eigentlich auch total mutig, der glaubt nur nicht dran. Ne? Und als sie dann am Ende endlich zu diesem Zauberer von Oz kommen, und es gibt immer natürlich die gute Fee, die, wenn es ganz brenzlig wird, weiterhilft. Das ist dann so wie diese Tugend, Gleichmut oder also die hilft immer oder Hoffnung, was es auch sein kann, also die hilft immer ein Schrittchen weiter. Und wenn sie zu dem Zauberer kommen, dann ist das ja gar kein richtiger Zauberer, sondern das ist ein Betrüger. Der ist einfach nur so ein Jahrmarktsbetrüger, aber er ist ein super guter Psychologe und er sagt dann einfach nur diesen drei Gefährten, hier, du kriegst eine Glühbirne, denn du bist total klug zu der Vogelscheuche oder dem Blechmann gibt da eine Uhr, das ist jetzt dein Herz und das schlägt immer weiter. Also der hat die richtigen Mittel, damit die das einfach nur glauben, dass die diese Qualitäten haben. Die haben die ja schon längst. Ne?
Und wie hat der Löwe seinen Mut bekommen?
Der kriegt irgendwas, einen Orden, glaube ich, oder so. Also der kriegt irgendwas, wie so ein Diplom oder so, damit er weiß, dass er jetzt auch mutig ist. Also die,
er ist ja zertifiziert als mutig.
Genau, die glauben ja daran.
Ja.
Und dann kriegen die da auch noch tolle Ämter. Die werden dann Minister in diesem Staat da in Oz. Also die sind dann ganz glücklich. Und die Dorothy, die will dann ja immer noch nach Hause. Und dann kriegt sie endlich gesagt, du musst ja nur deine Schuhe dreimal so zusammenschlagen, diese Hacken von den Zauberschuhen, und dann bist du zu Hause. Und dann sagt sie, aber das hätte ich doch die ganze Zeit gekonnt. Und dann sagt die gute Fee, ja, aber du musstest das selber rausfinden. So, und dann sagt sie, muss sie gleichzeitig diesen Spruch denken, there's no place like home. Also damit das funktioniert. Und das finde ich so toll. Das haben wir mal gemacht, auch als Kinderstück. Das ist so berührend. Also auch gerade für die Erwachsenen, die da drin sitzen, weil jeder erkennt das wieder. Und also die ist ja sowieso meistens so, die Erwachsenen, die in den Kinderstücken sitzen, die heulen dann die ganze Zeit, weil sie das alles verstehen und fühlen können und auf ihr eigenes Leben übertragen können. Die Kinder finden das eine spannende Geschichte, so, ne?
Und es gibt diese wunderschöne Musik dazu. Ich meine, das liebe ich schon seit meiner Kindheit, ne? Somewhere Over the Rainbow.
Ja.
Beide Versionen, die ich kenne jedenfalls, also wunderschöne Musik.
Das ist halt schön. Bei den Geschichten, die für Kinder sind oder auch bei den Märchen, geht es ja gut aus. Also da wird, finde ich, dieser ganze Kreis bis zu Ende beschrieben. Und am Ende hat man dann wirklich eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Und es ist so wie ein Integrationsprozess fertig abgeschlossen oder Individuationsprozess. Bei den anderen Sachen, so wie jetzt Hamlet oder eben Anna Karenina und vielen erwachsenen Romanen oder Stücken, finde ich, fällt das auf, dass die Fixierung der Helden total in die Katastrophe führt. Also gerade deswegen auch. Ne? Also Hamlet jetzt zum Beispiel, klassisches Beispiel, glaube ich, für eine Sechs. Der hat ja den Auftrag eigentlich, sich zu rächen oder seinen Vater zu rächen. Aber er macht's einfach nicht. Er kommt nie dazu, weil er so viel nachdenken muss immer zwischendurch. Und dadurch bremst er alles komplett aus und er reißt alle anderen auch noch mit in die Katastrophe. Also anstatt nur einen umzubringen, wie er es eigentlich soll, sterben ja am Ende alle.
Ich habe Shakespeare nie gelesen, muss ich gestehen, zu meiner Schande.
Ja, ich fand Hamlet auch immer ein anstrengendes Stück, hätte ich auch nie machen wollen, weil mir dieser Charakter auch nicht so sympathisch war. Aber es ist ja ein berühmtes Stück natürlich, ne? Ja.
Ist das nicht, wo Denzel Washington, die haben einen neuen Film gemacht neulich, war das nicht Hamlet?
Weiß ich nicht.
Vor ein paar Jahren?
Ich weiß, das ist mal
Denzel Washington als Hauptfigur.
Der Mann,
der war in Gladiator 2
gespielt.
Der war Denzel Washington. Was bitte, Barbara?
Dieser Schauspieler, der Mann von Emma Thompson, der hat's mal gespielt. Wie heißt der noch? Ja, der war ein berühmter Hamlet.
Also Denzel Washington, der war in Gladiator 2, aber Hamlet?
Ehrlich? Nee. Das war vielleicht vor vier Jahren.
Okay, ja, das kann sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das schön. War einfach irgendwie sehr schön. Ne?
Also ich bin ja, mich kannst du ja mehr mit Musik kriegen. Nochmal kurz zu Wizard of Oz, also diese Melodie, Somewhere Over the Rainbow, die geht ja, also das ist ja eine Oktave, die dann so springt. Und das Interessante ist, das fand ich irgendwie besonders schön an dieser Melodie, dass es auch so konzipiert wurde als Reise zurück. Es ist der Sprung weg, dieser große Sprung und dann also es kommt wieder so eine Reise zurück zu diesem Ursprung. Das fand ich auch in dem Stück sehr, sehr schön gelöst.
Ja, toll.
Ja, das ist wirklich toll. Das habe ich jetzt auch erst durchs Enneagramm-Wissen, kann ich sowas dann sehen. Ne? Also auch welche Rolle dieser kleine Hund spielt. Sie hat ja auch noch diesen Hund Toto, ne? Der ist nämlich der ist überhaupt der Tollste. Der ist ja so das unschuldige Wesen, was die ganze Zeit dabei ist. Den will sie am Anfang ja auch vor allem retten. Deswegen geht das ja überhaupt alles los. Und am Ende ist das der Hund, der diesen Zauberer entlarvt. Also alle haben Angst vor diesem Zauberer, weil der gut, ne, der kann gut auch so tun, als wäre er mächtig und groß. Und dann zieht der Hund diesen Vorhang weg und dann sieht man, oh, das ist ja nur so ein Männlein und der tut so, als wäre er ein Zauberer. Also der Hund ist eigentlich dann der Entscheidende, der der das alles auflöst. Ja.
Interessant, fast wie der Hund als symbolisch für Bewusstsein, ne? Oder für Geist irgendwie.
Ja, oder für das unschuldige Kind irgendwie. Also der denkt nicht lange nach, der macht einfach nur den Vorhang weg und guckt sozusagen ganz neutral und unschuldig auf die Welt.
Ja,
lässt
ja,
sich
ja.
überhaupt nicht beeindrucken. So.
Es tut auf jeden Fall gut. Wir haben viel Hoffnung und viele gute, positive Entwicklungen aus in Begegnen mit Problemen, in Begegnen mit den Schwierigkeiten auf dem Weg, in Begegnung mit Hindernissen. Ne? Also eben, ja, Heldenreise gefällt mir sehr gut. Sehr
ja.
gut.
Ich weiß nicht, wie sind wir? Also ich würde tatsächlich, denk mir so ein bisschen abschließen und weil ich ja tatsächlich zu Musik so besonders viel sagen kann oder das meine Welt ist. Was sind denn eure Lieblingslieder, Weihnachtslieder?
Also Weihnachtslieder, die ganz klassischen ist Stille Nacht, O Tannenbaum. Ich habe natürlich die ganzen englischen parat, weil ich ja als Kind, wir haben ganz viele Weihnachtslieder gesungen in meine Kindheit, eben wenn ich in England bin über Weihnachten, man geht in die Kirche und all diese Carols werden gesungen. Ich habe als Kind in Gruppen, wir sind um die Häuser gegangen, wir haben Geld für Taiwan, also Formosa hieß es damals, wir haben Geld für Formosa gesammelt in Buchsen, sind an die Türen gegangen und die Leute haben damals wirklich aufgemacht und Geld gegeben, also und immer wieder diese Lieder singen und singen und singen und singen. Also das ist für mich einfach ein totales kindliches Erinnerungserlebnis, die Weihnachtslieder zu singen. Aber natürlich eben, wie gesagt, die bekannt im britischen Raum. Und ihr?
Mir fällt sofort dieses Lied ein. Ich glaube, das ist von John Lennon und Yoko Ono, dieses And Now This Is Christmas oder so. Das finde ich ganz schön. So. Und die klassischen Weihnachtslieder, ja, das mag ich natürlich auch. Ihr Kinderlein kommet. Das singen wir jedes Jahr mit unseren Kindern. Das ist immer, das ist einfach, das muss gesungen werden. Ja.
Bethlehem, das ist auch, wo auch diese Sterne in the little star above, also ja. Yeah. Away in a manger, once in Royal David City. Also ich könnte so viele Lieder, kommen mir gerade durch den Kopf. Philipp?
Ja, ich bin eher so kontemporär. Ich bin nicht so der, also wenn dann klassische Lieder in neuem Gewand. Damit ist für mich Jazz und Soul ganz vorne natürlich sowieso immer. Aber also ich nenne jetzt tatsächlich mehrere, einfach weil das meine Welt ist.
Mhm.
Also tatsächlich gibt es eine Version von O Tannenbaum, die Nat King Cole singt. Mit seinem amerikanischen Akzent auf Deutsch. Also das ist wirklich ein Erlebnis. Und dann eben diese Stimme von Nat King Cole, die finde ich, die ist einfach, ja, die ist Butter für die Seele, finde ich. Und mein Lieblingslied, also wirklich das Lied, das finde ich Weihnachten am meisten verkörpert, im Sinne der Stimmung, ist, finde ich, The Christmas Song, eben von Nat King Cole. Ich kann es ja für euch mal kurz anspielen, auch wenn ich es dann im Podcast nicht haben darf. Ist dieses Lied.
Chestnuts roasting on an open fire.
Das ist so Weihnachten für mich.
Jack Frost nipping at your nose.
Und diese Stimme, oh Gott, Nat King Cole, ist wirklich unglaublich. Dann, was ich auch sehr gerne mag, ist so die Klassiker einfach von Frank Sinatra und irgendwie so diese Michael Bublé Sachen, aber das jetzt, ich suche jetzt nach
White Christmas.
White Christmas ist auch schön. This Christmas, da gibt's viele Versionen von verschiedenen Leuten. This Christmas, da gibt's eine von Donny Hathaway oder von Diana Ross. Das hat so eine positive Stimmung irgendwie, die aber auch so weihnachtlich ist und so soulig. Also das ist für mich ein ganz coole Version. Da habe ich wirklich viele Versionen von.
Ich meine, die haben sogar vor 2 oder 3 Jahren, es gibt ja einen Weihnachtsfilm jedes Jahr, ne? Von jedenfalls, ich kenne es in Großbritannien. Und ich glaube, das vor 2 oder 3 Jahren, ich meine, es hieß sogar First Christmas oder This Christmas. Aber auf jeden Fall wurde die Musik gespielt, ne?
Und tatsächlich, was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn man jetzt ein bisschen mehr in Richtung klassisch orientiert denkt, auch wenn es jetzt nicht alles aus der Klassik ist, einmal dieses Carol of the Bells. Das ist das eine, Carol of the Bells. Aber tatsächlich die Tchaikovsky, so diese Sugar Plums und wie nennt sich das? The Fairy die Zuckerfeen und die
Nussknacker
gibt's noch. Nussknacker, ja. Nussknacker. Ich war eben am The Sugar Plum Fairy.
Nussknacker finde ich schon auch cool. Ja, also ja. Das ist zwar jetzt nicht die klassische es ist nicht ein Weihnachtsstück, aber irgendwie wird es ja doch in dem Kontext verwendet.
Ich habe es oft als Ballett gesehen.
Das hat, finde ich, was ich daran so mag, ist, das hat tatsächlich irgendwie es hat so eine Kälte, diese eher minimalistische Art, aber es ist irgendwie doch total herzlich und erwärmend. Also ich finde, es trifft diesen Wintercharakter irgendwie so toll. Ja. Ja, so, das war meine Tipps für Weihnachtslieder. Ich habe natürlich noch tausende, aber genau.
Ja, schön, schön. Ich möchte jetzt noch mal was überprüfen, weil vorhin wollte ich fragen, Emma Thompson, ihre Rolle. Ich habe das Bild von ihr auf dem Besen, also auf dem Broomstick. Das war doch in Harry Potter, ne? War sie auch eine Mentorin in Harry Potter? Oder war sie eine böse Fee in Harry Potter? Emma Thompson.
Warte, ich guck mal. Harry Potter. Ah, sie war im Orden des Phönix. Sybille Trelawney. Wer ist denn Sybille
Trelawney? Weil sie hat noch in den anderen war sie die Nanny. Ne? Deswegen habe ich das angefangen, durcheinander zu bekommen.
Sybille Trelawney. Ja, sie hat irgendeine Nebenrolle.
Aber sie hat irgendwie das Fliegen beigebracht auf dem Broomstick.
Emma angenommen, um ihre Tochter.
Ohne den Fliegen auf dem Broomstick werden die nicht entkommen. Man muss schon die Fakten benennen.
Also ich kann es hier nicht.
Mach nichts, mach.
Das war in. Das war auf jeden Fall zu späterem Zeitpunkt. Da haben also
sie ist eine ganz tolle Schauspielerin, deswegen.
Ja.
Ich bewundere sie immer, oder? Barbara? Emma Thompson?
Absolut, ja, die ist ganz toll.
Unglaublich, ja. Unglaublich.
Auch sympathisch. Und
ja, ich finde ja den, der den auch die, ich weiß nicht, habt ihr die fabelhafte Tierwesen und wie man sie fängt oder wie?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das, ich glaube, nur als Titel gesehen, also.
Ja, mit Eddie Redmayne, den finde ich ja auch ein ganz toller Schauspieler. Ja,
Eddie Redmayne
ist großartig.
Ja, ja.
Ja.
Er hat den berühmten Physiker gespielt.
Ja,
ne?
Stephen Hawking, ja.
Stephen Hawkings gespielt, ja. In den Film, ja.
Könnte auch eine 4 sogar sein, Eddie Redmayne.
Ja.
Könnte passen sogar. Er spielt auf jeden Fall, also das ist ein Beispiel, wo also Eddie Redmayne, also der Charakter Newt Scamander in den fabelhafte Tierwesen, ist ziemlich sicher eine 4.
Mhm.
Eddie Redmayne könnte eine 4 sein, die ihn spielt, und J.K. Rowling ist eine 4, also
ja, ja.
Es würde sehr gut dazu passen.
Die Schriftstellerin von Harry Potter ist eine 4.
Ja, ja, die ist eine 4, ja. Mhm.
Emma Thompson, die habe ich ehrlich gesagt noch nicht eingereiht. Sie ist ja sie hat einen sehr losen Mundwerk.
Also ich habe gerade dieses Buch durchgelesen von diesem Ellie Jackson Beer, heißt der doch.
Ellie Jackson Beer, ja.
Da ist Emma Thompson auf jeden Fall eingeordnet. Ich habe es jetzt noch nicht gerade, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, bei welchem Stil. Aber
war das das Enneagram-Buch oder das spirituelle Enneagram? Ja,
das spirituelle Enneagram habe ich gelesen. Und da schreibt er immer am Ende bei den Subtypen, gibt er immer Beispiele von wirklich lebenden Menschen, aber auch teilweise, finde ich lustig, von Filmfiguren oder von Buchfiguren oder so oder Ländler oder so.
Ja.
Ganz witzig. Und da kommt auf jeden Fall Emma Thompson vor. Ich kann es nochmal gleich gucken, dann schreibe ich es euch, was der sagt.
Was der sagt.
Aber es sind viele Schauspieler bei vier. So auch der aus Pirates of the Caribbean, der
genau, da war ich auch eben dabei. Johnny Depp.
Und eben sowieso Judy Garland. Aber womöglich sogar auch Emma Thompson.
Greta Garbo, das geht ganz weit zurück, aber sie hat immer diese vierer Charakter gespielt mit das Gesicht. Greta Garbo und Scarlett O'Hara in Gone with the Wind. Mhm. Also da immer. Das, was sie hat, ist nicht gut. Und wenn es da ist.
Ja, Heath Ledger, der den Joker gespielt hat, ist höchstwahrscheinlich auch eine 4. Mhm. Der auch den jetzigen Joker spielt. Joaquin Phoenix ist ziemlich sicher auch.
Oh, Joaquin Phoenix mit Sicherheit. Wer hat es vorher gespielt?
Heath Ledger, der hat sich leider
gesprochen. Aber ich glaube, wo war ich? Oh. Eine Flug über dem Kuckucksnest. Er hat auch schon einen Joker gespielt.
Ja, Jack Nicholson.
Jack Nicholson, aber der ist, glaube ich, keine 4.
Nee, der ist eine 8.
So 8, ne? Ja, genau.
Ja, aber also sicherlich gibt es viele Vierer in einem Schauspiel, aber also das Häufigste, was ich erlebe, ist 3 und 8. Mhm. Das sind schon die häufigsten, die, wenn ich irgendwie vor allem die populären Filme, ne? Also die Hollywood-Filme, da rennen wirklich Achter und Dreier zu Genüge rum im Film.
Ich hatte auch mir angeguckt, die Weihnachtsgeschichte, weißt du, das ist doch von Dickens, diese berühmte Weihnachtsgeschichte. Da würde ich sagen, das ist eine klassische 5, oder? Würdest du
das? Meinst ja, ist der Scrooge.
Ja,
ja. Ja, ja.
Der geizige, alte, einsame. Und der
absolut.
Macht, ja, schon, ne?
Isolation, alles, was dazugehört. Ja.
Ja, ich glaube, damit belassen wir es mal dabei. Vielen Dank, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ein schönes Gespräch, so einfach mal ohne Anspruch irgendwie genau irgendwas lehren oder irgendwie diese einfach ein schöner Plauder-Talk zu einem weihnachtlichen Vortag. Finde ich sehr schön. Danke, ja, danke.
Mir auch Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht und wie schön ist doch Storytelling. Ich meine, wir arbeiten hier in der mündlichen Tradition. Was ist das anders als Storytelling? Aber nicht, um etwas zu erreichen. Es ist so die eigene Story, die man dann erzählt. Aber es ist halt immer doch schön und interessant, andere Menschen zuzuhören, ne? Wo ist der Weg? Wie ist der Weg? Was erleben die auf dem Weg? Was begreifen die als Weg? Was ist Natur, wo wir alles, ah ja, das kenne ich auch. Es ist irgendwie einfach schön. Es hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, danke.
Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten.
Und einen guten Rutsch. Bis im neuen Jahr. Ciao,
tschüss.
Ciao.